eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Die wievielte Folge ist das?
Sollen wir direkt so starten? Komm, können wir eigentlich machen.
Die achte? Sag nochmal.
Das ist jetzt die achte, ja.
Dann hallo. Hallo zum achten Podcast. Willkommen aus Konstanz. Hier ist der Renato Dambe und
der Christian Wache.
Wir machen heute eine etwas kürzere und etwas andere Ausgabe vom eHealth Podcast, so eine Zwischenausgabe. Wir sind ja von einigen, haben wir schon mitbekommen, dass die unseren Podcast auch über unsere Webseite hören. Das ist natürlich sehr schön. Es gibt aber natürlich auch noch diese ganzen Apps, mit denen man Podcasts hören kann. Und da wollten wir jetzt einfach mal vorstellen, was wir daheim so haben an Apps und worüber wir unsere Podcasts hören. Christian, erzähl du doch mal, wie hörst du über dein Android-Gerät Podcasts?
Ich habe wirklich tatsächlich einige ausprobiert und ich habe eine ganze Reihe von Podcasts abonniert und ich finde es praktisch, dass ich nicht extra mir nachschauen muss auf einer Webseite, ob es was Neues gibt, sondern dass das alles die App für mich macht. Und mein Favorit heißt Podcast Addict. Also Podcast und dann Addict wie Abhängiger ist so ein orangenes, rundes Symbol mit einem kleinen P und A drin für Podcast Addict. Und das ist kostenlos, werde auch gleich den Link dann unter den Beitrag packen. Sehr praktisch, also man kann direkt aus dem Programm heraus Podcasts suchen, man kann aber auch direkt auch die Feed-URL einfach reinkopieren, falls ein Podcast irgendwo nicht gelistet ist. Kann sehr, sehr viele Sachen einstellen, wenn man möchte, also wie viele Versionen von jedem Podcast noch automatisch runtergeladen werden, wie viel dann behalten werden etc. Also sehr, sehr gutes Programm, kann ich absolut empfehlen. Und bei dir auf iOS, Renato.
Ich muss gestehen, ich habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert, bin dann aber ganz, ganz langweilig bei der Standard-App von Apple hängen geblieben, die einfach Podcast heißt. Und ja, bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit. Also man wird immer benachrichtigt, wenn was Neues kommt. Man erhält Infos über die Podcasts. Manchmal ist es etwas unhandlich. Ich kann es immer noch nicht ganz verstehen, warum die es nicht schaffen, den Landscape-Mode hier zu benutzen. Aber ist halt so. Aber ansonsten bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Eine Sache, das jetzt nicht direkt Podcast-App, aber geht so ein bisschen in die Richtung, was ich auch noch benutze und wo ich überrascht bin, dass das so wenige Leute kennen. Es gibt auch iTunes U. Vielleicht kann ich ja da auch mal Werbung für machen. Da kann man sich neben den Podcasts, die man über Podcast hört, kann man sich dort Vorlesungen anhören und anschauen. Also da stellen einige Hochschulen, Universitäten von der ganzen Welt ihre Vorlesungen rein und bringen dadurch die Welt in einen besseren Zustand.
Du hast vorhin angekündigt, dass es eine besondere Folge ist. Genau, die besondere Folge oder die Besonderheit liegt auch darin, dass wir diesmal eine kurze Folge haben, wenn wir nicht weiter so quatschen, weil wir kein großes Thema haben, sondern wir wollen einfach ein paar News gefunden, die wollen wir heute erzählen und dann haben wir keine Zeit mehr, wenn wir unter dieser 20 Minuten Schallgrenze bleiben wollen, dann noch für ein großes Thema. Deswegen heute nur ein paar News und ich würde sagen, ich starte direkt mit einer News. Ich habe heute hauptsächlich News, die ich sehr spannend finde, weil die eigentlich die Themen adressieren, die ich jetzt neben dieser klassischen Gesundheitsinformatik, KISS-Mustererkennung oder Bildverarbeitung etc. Sehr, sehr cool finde. Also die ersten News gehen um Artificial Intelligence und zwar von der Firma Google bzw. Alphabet. Da gibt es eine Unterabteilung Google DeepMind. Die haben ein eigenes Programm, das heißt AlphaMind, wenn ich mich nicht täusche. Das war vor einiger Zeit schon mal in der Presse, weil es den damals besten Go-Spieler geschlagen hat. Dieses chinesische Spiel. Kannst du das?
Nee, ich habe mich noch nicht getraut. Ich bin aber auch nie in Schach so gut. Deswegen wäre das für mich, glaube ich, hoffnungslos.
Können wir mal probieren, weil ich glaube, es gibt nur 4 Regeln, habe ich kurz vorher eingelesen und die kann dann sogar ich mir merken. Auf jeden Fall ist es ein sehr komplexes Spiel, noch komplexer als Schach, eigentlich ideal, also dann für vernünftige Algorithmen, daher kennt man also das Programm. Auch so ein selbstlernendes System natürlich. Und diesen Erfolg hat dann also ein Arzt gesehen und war so begeistert, dass er Google kontaktiert hat und gefragt hat, ob man das nicht auch nutzen kann für sein Fachgebiet. Und der kümmert sich um Erblindung bei Diabeteserkrankten. Die haben so eine erste Prüfung gemacht und da ist rausgekommen, dass man den Algorithmus mit leichten Abwandlungen sehr gut dafür nutzen kann. Also, dass man einfach am Anfang das Programm einlernt, gewisse Augenscans hochlädt und dann das Programm anlernt und sagt, okay, der war jetzt pathologisch, der nicht. Die Erwartung ist, dass das Programm nachher 98% richtige automatische Diagnosen macht und damit höher ist als das von so einem durchschnittlichen Augenarzt. Finde ich eigentlich ganz spannend und ich glaube, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass in anderen Bereichen IT Fortschritte macht und dass das dann an die Medizin adaptiert wird.
Ja, an dieser Stelle berichtet eigentlich Renato über die Geldprobleme vom Klinikum in Stuttgart. Wir mussten den Beitrag aber leider rausnehmen, weil die Tonqualität so schlecht war.
Ich habe wieder eine erfreulichere Nachricht und anderes Thema, was ich eben neben den Kernthemen so ein bisschen betrachte, was ich extrem spannend finde, das ist AAL. Dass Deutschland immer älter wird, dass die Leute immer älter werden, wissen wir. Man kann halt in ganz, ganz kurz beschrieben viel sparen, wenn man die Leute enabled, dass sie länger zu Hause wohnen können. Und das ist ganz, ganz kurz gesagt, was AAL ist. Das Problem ist, dass es ganz viele Produkte gibt, die wahnsinnig viel versprechen, die leider immer noch nicht so alle gut miteinander kommunizieren, die häufig schwierig sind zu installieren. Und da gibt es eine neue Webseite, assistenz-erleben.de. Dort möchte Stefanie Mielitz dann die Produkte objektiv erklären und auch die Produkte hauptsächlich erklären, die leicht zu installieren sind. Also in kurz, AAL-Bereich passiert ganz viel, ist leider immer noch sehr kompliziert zu installieren. Die Produkte sprechen nicht miteinander. Und um da besser zu informieren, gibt es dann eben diese Seite Assistenz erleben. Und da sollte man mal drauf gehen.
Sehr schön. Dann habe ich jetzt eine spannende Website. Und zwar kann man bei Spiegel Online nachlesen, was Ärzte nebenher noch so verdienen. Also was die Ärzte normalerweise verdienen, kann man sehen über den TVÖD. Und dann hat jetzt im Sinne der Initiative für mehr Transparenz die Webseite von Spiegel Online eine Seite eingerichtet, wo man auf einer Karte sehen kann, wo das Geld der Pharmaindustrie hinfließt. Man kann dort einfach einen Ort eingeben, man kann auch nach Namen von Ärzten suchen und sieht dann, wie viel Geld die von Pharmafirmen bekommen haben, zum Beispiel für Reisekosten oder für sonstige Aufwendungen für Vorträge und so weiter. Da ist wirklich einiges an Geld geflossen. Also bei KMA Online steht etwas von 575 Millionen Euro. Die wurden über 71.000 Ärzte verteilt. Ich glaube, der Spitzenreiter, der liegt bei 200.000 Euro. Wobei man da sagen muss, das muss nicht unbedingt der Spitzenreiter sein, der insgesamt am meisten bekommen hat, sondern das war der, der am meisten bekommen hat von denen, die sich bereit erklärt haben, ihre Gehälter, ihre Nebeneinkünfte offen zu legen. Also der war bei 200.000, also kann man davon ausgehen, dass es auch noch Leute
ist, also eine freiwillige Sache,
die mehr als diese 200.000 von der Pharmaindustrie bekommen haben. Dass es jetzt mehr Transparenz gibt, aber es wäre natürlich auch noch wünschenswert, dass nicht nur ein Drittel der Ärzte dann so offen liegt, sondern vielleicht auch alle.
So, die Leute, die jetzt denken, dass der Renato ja sehr, sehr unhöflich war. Nein, ich muss ihn in Schutz nehmen. Er hat über die Webseite, über die wir den Podcast hier aufnehmen, sehr gute Webseite übrigens, zencaster.com, hat er mich einfach nicht mehr gehört. Das heißt, er hat meine Fragen nicht gehört, die ich ihm gestellt habe. Von daher alles gut. Wir machen jetzt weiter und die nächste News oder die nächsten beiden News gehen beide in die Richtung Forschung. Das ist auch wieder ein weiteres Thema, was ich nebenbei sehr interessant finde. Und das eine ist, dass unsere skandinavischen Nachbarländer, aber auch Australien, es schon so ein bisschen vormachen. Die haben Forschungsportale, wo dann administrative, klinische, aber auch so Alltagsdaten vom Patienten, Stichwort Fitness-Tracker etc., zusammengeführt werden, anonymisiert. Und diese Daten können dann genutzt werden von Ärzten, von klinischen Forschern etc., um dann neue Präventions-, Diagnostik- oder Therapieansätze sich überlegen zu können. Praktische Sache, muss man natürlich mit dem Datenschutz extrem aufpassen. Aber wenn man das macht, dann glaube ich auch, dass man die Medizin ein gutes Stück voranbringen könnte. Und es ist eigentlich auch ungeschickt, wenn wir in Deutschland die Rahmenbedingungen dafür nicht schaffen, weil wir so einfach dann in der Forschung tatsächlich auch abgehängt werden. Die News ist, dass jetzt also das ZI, das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, das auch für Deutschland vorschlägt. Kann ich nur unterstützen. Ich glaube, es gibt immer mehr Daten. Vorausgesetzt, dass man ein vernünftiges Datenschutzkonzept hat, wäre das eine super Sache. So, die zweite News geht eigentlich in die gleiche Richtung. Geht es auch um die Forschung. Und zwar gibt es eine Pressemitteilung, dass der Kollege Hans-Ulrich Prokosch von der Uni Erlangen-Nürnberg beim Symposium Digitalisierung der Medizin in Bayern einen Vortrag gehalten hat. Und da hat er berichtet über das Problem, was eigentlich viele Forscher haben, nämlich, dass sie ihre Studien nicht voll bekommen. Gerade bei Unikliniken ist es ja so, dass es so ein bisschen zweigeteilt ist. Es gibt die Leute in der Versorgung und es gibt die Leute in der Forschung. Und die Leute in der Versorgung wissen häufig nicht, welche Studien gerade laufen und können deswegen vielleicht die Studien nicht so schnell mit Patienten oder Probanden füllen, wie es eigentlich geplant ist. Und dann gibt es halt Probleme. Und die Idee ist eigentlich schon relativ alt, aber jetzt nimmt es langsam so richtig Fahrt auf, dass man natürlich Rekrutierungsvorschläge macht, zum Beispiel, wenn ein Patient also in der Klinik ist und dort behandelt wird, sollten die IT-Systeme sich so abstimmen, dass nachher ein Vorschlag oder eine Meldung kommt, Achtung, dieser Patient könnte an Studie XY teilnehmen. Er ist zumindest für die Einschlusskriterien treffend und die Ausschlusskriterien erfüllt er auch nicht. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Entweder nimmt man irgendwie ein riesiges Data Warehouse und pumpt dann dort alle KISS-Daten rein oder aber man hängt sich an den Kommunikationsserver und schneidet dann da die ganzen Daten mit und guckt, ob da vielleicht was Passendes dabei ist. Das ist ein großes Thema, das wird immer mehr kommen, glaube ich. Und ich würde auch vorschlagen, Renato, dass wir es in Zukunft für einen unserer Podcasts auch als Thema mal adressieren und vielleicht dann auch den einen oder anderen Gast einladen.
Ja, das hört sich doch gut an.
Gut, dann sind wir mit diesem kleinen Extra-Podcast, glaube ich, durch. Und wir sagen Tschüss, ganz einfach.
Ja, dann machen wir das doch. Also, Tschüss.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.